Kiezmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Christian Feder, Mitarbeiter eines Palliativpflegedienstes, auf dem Kiez allerdings bekannt als Drag Queen Funny Fantastic aus der Olivia Jones Familie. Hallo Christian.
Moin Wiebke.
Schön, dass wir hier sein.
Ja, freut mich, dass ihr da seid.
In deiner kleinen, muckeligen Küche.
Ja, aber in der Küche finden die besten Partys statt, habe ich gedacht. Und deswegen.
Aber die ist jetzt voll. Drei Menschen, ein Hund.
Ja, ihr habt aber auch Technik mitgebracht ohne Ende, also.
Wahnsinn. Ja, also ich glaube, einer passt noch rein.
Ja.
Einer geht noch. Also wenn dein Mann noch dazukommen möchte, kann er sehr herzlichst eingeladen.
Die Lampe halten oder so.
Es gibt keine Lampe zu halten. Christian ist okay für dich,
ne? Christian ist vollkommen okay, natürlich.
Du sitzt ja jetzt hier auch als Christian.
Genau.
Ist ja nichts mit Fummel heute.
Nee, heute nicht, weil ich ja den ganzen Tag im Büro gearbeitet habe und unter der Woche relativ selten als Fanny unterwegs bin. Also das eigentlich eher am Wochenende.
Okay, also unter der Woche jetzt so ins Büro würdest du nicht als Fanny gehen?
Nee, da wäre mir also die Vorbereitungszeit zu lang für, glaube ich, weil es dauert ja schon jedes Mal 1,5 bis 2 Stunden, bis das Resultat dann so dasteht in voller Montur und dafür muss ich unter der Woche zu früh aufstehen. Da müsste ich ja noch früher aufstehen.
Wann musst du hoch?
6:30.
Ah, das ist schon, ich meine, als Fanny bist du ja eher so eine Nachteule und dann...
Als Fanny bin ich eine absolute Eule. Also ich, wenn ich am Wochenende abends Kiez-Touren laufe oder in den Bars von Olivia auftrete, dann gehe ich natürlich sehr spät ins Bett, weil wenn du dann nach Hause kommst, dich abschminkst, dann kannst du nicht sofort schlafen. Ich bin dann immer noch voller Adrenalin und das dauert erstmal, um runterzukommen, dann isst man meistens noch was. Und bis ich dann im Bett bin, ist 5, 6 Uhr. Und natürlich schläfst du dann entsprechend bis 14, 15, manchmal auch 16 Uhr.
Aber 16 Uhr ist Schluss.
16 Uhr ist Schluss, ja, weil ich ja dann noch ein bisschen was vom Tag haben möchte.
Wer geht denn dann mit Xaver raus?
Mein Mann, Gott sei Dank. Also wir haben das so getimt, dass... dass also sein Job und mein Job sich ganz gut miteinander ergänzen. Meistens, wenn ich arbeite, hat er dann Feierabend, wenn ich anfange, andersrum, also wenn er Feierabend hat, dann fange ich an zu arbeiten und andersrum genauso.
Also ihr seht euch eigentlich nicht?
Ja, doch. Also am Wochenende dann schon häufiger, weil wir oft gleiche Zeiten haben. Aber ich gehe dann nachts natürlich, auch wenn ich aus der Bar komme oder von der Kiez-Tour, nochmal mit dem Hund raus. Das natürlich nicht im Fummel, dann schon abgeschminkt.
Warum nicht im Fummel? Also ich finde,
der Hund, auch schon gemacht.
Ich find, der Hund passt auch zum Fummel. Das ist ja so ein Handtaschen.
Ja, aber du weißt ja selber, wie viele Leute manchmal am Wochenende auf dem Kiez unterwegs sind. Und das ist für so einen Hund dann schon verstörend. Also ich würde nie auf die Idee kommen, meinen Hund am Freitag oder Samstagabend mit auf die große Freiheit zu nehmen.
Nein. Nee, er ist auch zu klein dafür.
Ja.
Also deutlich zu klein. Ja. Nachher latscht da doch dann jemand drauf.
Eben.
Was macht denn dein Mann beruflich?
Mein Mann, lustigerweise kommt... aus der Pflege, also hat irgendwann mal eine Hotelfachmann-Ausbildung gemacht, dann noch eine Altenpflegeausbildung und arbeitet jetzt aber im Entertainment-Bereich als Spielleiter für Escape Games. Also wir haben quasi einmal die Seiten gewechselt vor 2, 3 Jahren, er aus der Pflege raus, in den Entertainment-Bereich rein, ich aus dem Entertainment-Bereich, ich habe 10 Jahre am Schmidt-Theater gearbeitet und dann ja in die Pflege rein, also nicht die aktive Pflege am Patienten, aber schon im Büro und da kriegt man natürlich eine Menge mit.
Also ist er hier auf dem Kiez im
Escape? Er arbeitet im Skurrilum St. Pauli, genau, im Clubhaus.
Für Lukas Nimczek.
Für Herrn Nimczek, ganz genau.
Für Herrn Nimczek.
Einen sehr guten Freund.
Ja, kann ich verstehen, ist auch ein netter Typ. Ja. Wirst du dann auch eher Christian genannt, so im Alltag, oder ist das auch so, dass die Leute Funny zu dir sagen?
Im Alltag werde ich eigentlich nur Christian genannt. Es gibt eine einzige Person, die mich Krischi nennen darf. Das ist eine sehr gute Freundin aus der Heimat. Aber ansonsten Christian. Und es gibt aber lustigerweise eine Kollegin im Palliativpflegedienst, die am Wochenende bei uns als Co-Barerin arbeitet und so ein bisschen den Infopoint macht für die Gäste, die orientierungslos nicht wissen, welche Show sie gebucht haben, wo sie hin müssen. Und die nennt mich während der Arbeit jetzt immer Frau Fanny. Das finde ich sehr lustig.
Aber lustig, dass jemand aus deinem Pflegedienst dann auch wieder im Entertainment-Bereich mit dir arbeitet.
Ja, das kam dann, also als die das natürlich mitkriegten. Ich habe da angefangen vor knapp 2 Jahren mittlerweile. Und der Chef hat das von Anfang an offen kommuniziert, also dass ich am Wochenende halt das mache, was ich tue. Und dann gab es natürlich ganz viele interessierte Fragen. Also ständig stand jemand in meinem Büro, Mensch, können wir mal so eine Kiez-Tour mit dir mitlaufen? Wie läuft das ab? Wo müssen wir uns melden? Wo können wir Tickets kaufen? Ich sage, ja, hier und da. Und die eine war dann so begeistert, dass, also ist da eine Tour mitgelaufen, die jetzt dann Kobererin bei uns geworden ist.
Ja. Also hast du da vermittelt?
Ja.
Bist du damit eingestiegen?
Bin da vermitteltätig geworden.
Ah, ja, das ist natürlich schlau. Aber das ist überhaupt kein Ding. Also ich meine, hätte ja auch gar nicht sagen müssen, was du an deinem Wochenende machst, ist ja irgendwie total dein Ding, kann ja den Leuten egal sein.
Ja.
Aber war das für dich okay?
Es war für mich vollkommen okay, vor allen Dingen, weil wir uns so kennengelernt haben. Es ergab sich damals, dass wir im Schmidt-Theater, als ich da noch gearbeitet habe, den Welthospiztag ausgerichtet haben. Und mein heutiger Chef im Vorstand dieses Palliativ-Hospiz-Vereins war oder ist. Und die brauchten eine Moderatorin für die Veranstaltung. Und dann habe ich, weil ich ja damals die Assistentin oder der Assistent, war ich ja nicht geschminkt, von Corny Littmann war, gesagt...
Wie du das möchtest, mir ist das völlig egal.
Habe ich zu ihm gesagt, pass auf, Corny könnte das machen. Habe aber nicht bedacht, dass Corny zu der Zeit gar nicht da war, sondern in Brasilien war. Und dann habe ich ihm ja als Alternative mich angeboten und er hat mir dann Hinnerk Baumgarten vom NDR an die Seite gestellt und dann haben wir die Veranstaltung zusammen moderiert und also so kam überhaupt erst der Kontakt zustande zu diesem Palliativpflegedienst. Ja, und ein Jahr später hat er eine Stelle ausgeschrieben als Assistent der Geschäftsleitung, mitten in dieser ganzen bösen Zeit, die wir alle hinter uns haben, das böse C-Wort. Und da habe ich mich dann drauf beworben und das hat geklappt.
Und Palliativpflegedienst, das ist ja schon so am Lebensende, die Menschen begleiten. Klar, du arbeitest da im Büro, aber man kriegt ja einfach auch ganz viel mit.
Man kriegt eine ganze Menge mit. Also natürlich bin ich nicht aktiv am Patienten. Das habe ich ganz am Anfang während der Einarbeitungszeit viel gemacht, weil es mich einfach interessiert hat, weil es natürlich auch für mich ein völlig neues Feld war nach 10 Jahren Theater. Und bin dann auch mal zu Patientenaufnahmen mitgefahren. Und letztendlich sind es immer schwerstkranke Menschen kurz vor ihrem Lebensende, die wir da als Patienten aufnehmen und also meistens mit einer Krebserkrankung und ich bin dann mal zu einer Aufnahme mitgefahren, da war ein Anfang, Mitte 20-jähriger junger Mann in seiner Häuslichkeit natürlich mit seiner Freundin im Osten von Hamburg und das hat mich schon echt angefasst, also muss ich wirklich sagen, denn der hatte eine Aszitis, also irgendwie ein Leber oder ja, Leberkrebs und dann daraus resultierend eine Aszitis, also so ein Wasserbauch, wo das Wasser ständig abgelassen werden muss. Also das hatte ich vorher so noch nie gesehen und kommt man ja auch eigentlich nicht mit in Berührung, wenn man jetzt nicht für so einen Dienst arbeitet. Da war ich echt geschockt, aber ja, gut, das mal zu sehen. Ich habe die letzten 4 Jahre tatsächlich selber vier mir ganz nahestehende Personen an diese Krankheit verloren und ich kann, glaube ich, jetzt, seitdem ich da arbeite, viel besser mit der Situation umgehen, wenn es dann mal wieder jemanden trifft, ist jetzt tatsächlich nicht so selten.
Hat das was mit deiner Einstellung zum Tod gemacht?
Ja, tatsächlich. Also ich habe tatsächlich gelernt, das ein Stück weit zu akzeptieren, wenn jemand krank ist, das tatsächlich so hinzunehmen und finde es aber toll, dass es dann, wie gesagt, solche Dienste gibt für den ich jetzt arbeite, die sich einfach bis zum Lebensende noch um diese Menschen kümmern und denen noch ein möglichst würdevolles Leben ermöglichen.
Und was machst du da genau? Koordinierst du Einsätze oder so? Bringst du die Leute zusammen?
Dafür haben wir die medizinischen Fachangestellten in der Bürokoordination. Ich sitze tatsächlich im Vorzimmer des Chefs und sorge dafür, dass der Geschäftsführer und seine Stellvertretung ein möglichst entspanntes, sage ich mal, Leben haben. Also ich nehme denen ganz viel Arbeit ab, was so organisatorische Sachen, die Geschäftsleitung betrifft, genau.
Und dann die ganze Woche im Büro, echt um in Herrgotts Frühe aufstehen.
Es war eine Umgewöhnung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil am Theater war es natürlich so. Da war, also ich habe es immer mein geliebtes Lotterleben genannt, als ich noch am Schmidt-Theater gearbeitet habe. Da war es ja völlig wurscht, wann du ins Büro kommst. Da habe ich auch im Büro gearbeitet, aber da war es völlig wurscht, wann du kommst. Also da bin ich meistens um 10, 11 aufgeschlagen, dann abends natürlich länger geblieben, aber es hat so gesehen keinen interessiert. Also es war immer so, Hauptsache die Sachen sind erledigt, aber das läuft jetzt heutzutage ein bisschen anders. Also ich muss schon mich an die Zeiten halten. Das war in den ersten 2-3 Wochen schon eine Eingewöhnung, habe ich 2-3 Mal verschlafen. Aber mittlerweile, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, bin ich da voll drin.
Aber dann am Wochenende noch irgendwie die ganze Nacht machen und so, ist das Stress oder wie empfindest du das?
Nee, gar nicht. Also am Wochenende, also generell muss ich sagen, nichts, was ich irgendwie beruflich mache, fühlt sich an wie Arbeit. Also auch gerade unter der Woche der Job, das gibt mir so viel, wenn ich sehe, mein Chef ist glücklich und seine Stellvertreterin und ich nehme denen da irgendwie Arbeit ab, unterstütze die so ein bisschen im Tagesgeschäft. Das gibt mir menschlich so viel und auch, also ich erfahre von denen auch so eine Wertschätzung, wo ich einfach sehr, sehr dankbar drüber bin. Und am Wochenende, das ist für mich auch überhaupt null Arbeit, das ist bezahltes Feiern.
Also eigentlich jetzt eine kleine Nachricht an deine Chefs, also beide Seiten müssten dir eigentlich nichts bezahlen. Du würdest das auch freiwillig.
Naja, dann könnte ich meine Miete nicht bezahlen, dann könnte ich die Rechnung nicht bezahlen, die monatlich so eintrudeln. Also
du, wenn das alles gar kein Job ist.
Naja, also, es ist schon ein Job, natürlich am Ende des Tages ist es ein Job, aber es fühlt sich nicht an wie Arbeit, also tatsächlich. Beide Seiten nicht.
Ja, du musst ja auch, wenn du dann am Wochenende so losstiefelst, schon deutlich früher in dich in Fanny verwandeln.
Ja, und das ist oft schwierig.
Das ist ja schon hart, oder?
Und das ist oft schwierig, weil ich so gesehen, also von dem eigentlichen Wochenende, nichts habe. Also außer den Sonntag, wo wirklich mein komplett freier Tag ist. Und das versuche ich auch so gut es geht, mir frei zu halten. Also da nicht noch irgendwelche privaten Festivitäten oder irgendwas zu veranstalten. Denn du musst sehen, also ich komme Freitag um 14:30 Uhr aus dem Büro, muss um 16 Uhr am Schminktisch sitzen. Die Zeit dazwischen esse ich noch kurz was, dann gehe ich duschen, dann geht's los mit der Umwandlung quasi. Also ich rasiere mich, gehe duschen, dann das Make-up dauert 1,5 bis 2 Stunden, dann ziehe ich mich an, dann gucke ich, dass der Speaker, der Lautsprecher für die Touren geladen ist und dann laufe ich rüber zur Bar, zur Olivia Jones Bar auf die große Freiheit, dann 2 Kiez-Touren, 2 Stunden. Und dann komme ich irgendwann um 12:01 nach Hause, ess noch was, schmink mich ab und leg mich ins Bett und stehe dann irgendwie um 14 Uhr auf.
Oder 16.
Um 16 Uhr muss ich dann schon wieder am Schminktisch sitzen. Deswegen habe ich eigentlich, also vom Samstagvormittag oder Mittag, wo andere Leute sich irgendwie mit Freunden auf einen Kaffee im Stadtpark treffen oder so, das habe ich nicht. Also das mache ich dann vielleicht mal sonntags, wenn ich noch jemanden sehen möchte, aber dann meistens auch nicht.
Vermisst du das?
Nee. Also tatsächlich gar nicht, weil ich ja so viel Kontakt mit Menschen habe, Freitag und samstags abends und auch unter der Woche. Also ich sehe meine Freunde dann hauptsächlich unter der Woche. Gerade auf dem Mittwoch zum Beispiel haben wir jede Woche unseren St. Pauli Nachtmarkt auf dem Spielbudenplatz. Und ich sage immer zu allen Leuten, die jetzt nicht hier auf dem Kiez wohnen, dann kommt gerne auf den Nachtmarkt. Das ist für mich ein gesetzter Termin. Da bin ich immer nach der Arbeit und freue mich dort jeden zu sehen. Und das ist auch immer eine Riesenrunde. Also, ja.
Schön, das ist ja nicht verkehrt. Aber wie ist es, wenn du dich so fertig machst für Fanny? Mhm. Was bereitet dir da Probleme? Ich meine, 2 Stunden schminken, das ist so. Also wirklich, ich würde das als sehr nervig empfinden.
Ich überhaupt nicht. Ich finde das total meditativ. Also ich habe die Matte immer noch. Ich habe es mit Yoga probiert. Und ab und zu ringe ich mich noch dazu durch, das zu machen. Aber das stresst mich eher, als diese Prozedur, mich schminken zu müssen oder mich schminken zu wollen. Denn also für mich hat das was total Meditatives. Ich habe da mittlerweile
Schminken ist dein Yoga.
Ist mein Yoga, ja, mein Yoga-Ersatz. Also ich habe da so eine Routine entwickelt und weiß genau, welcher Step nach welchem kommt. Und dann ist es für mich nach 1,5 Stunden, weiß ich, okay, jetzt müssen die Wimpern trocknen. Jetzt gehe ich mal 2 Zigaretten rauchen und dann sind die trocken. Okay, jetzt kommen die Lippen und dann kommt das Haarspray ins Gesicht zum Schluss und dann ist alles fixiert.
Haarspray ins Gesicht.
Haarspray ins Gesicht.
Das ist ja ekelhaft.
Nein, das hält super. Und gerade weil du gerade nach einem...
Total.
Nein, man muss nur das richtige Haarspray nehmen, dann riecht es nicht. Aber wir wollen keine Werbung machen.
Nein.
Tatsächlich ist es also für mich... Ja, entspannt. Also wirklich total entspannt.
Also du hast keine Probleme bei irgendeiner Prozedur, die du da machen musst?
Probleme nur, wenn es besonders heiß ist. Also du siehst ja, wir wohnen im 4. Stock und hier wird es im Sommer wirklich knallig warm. Und wir hatten es letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende, dass es wirklich 30, 35 Grad hier in der Bude waren. Und dann brauchst du schon also so einen kleinen Handventilator direkt vor, neben dem Schminkspiegel und dann noch so einen Standventilator, der irgendwie den Körper ein bisschen runterkühlt, weil das ist schon ätzend. Also
läuft die Pampe übers Gesicht.
Ne, das nicht, die ist schon wasserfest, aber also du merkst, wie es drunter irgendwie langsam flüssig wird, aber obendrauf sieht man nichts. Also das habe ich auch während der Kieztouren im Sommer ganz oft, dass ich denke, oh Gott, es läuft, oh Gott, hoffentlich sieht man nichts. Aber ich frage dann immer mal so ein paar Gäste, sieht man irgendwas? Die so, nein, sieht top aus. Also
das wäre dir schon unangenehm,
das, ja? Das wäre mir dann schon unangenehm, ja. Es waren so in meinen ersten Schminkversuchen beim ersten CSD vor ein paar Jahren, wo ich mit Make-up noch nicht so ganz gut umgehen konnte. Da zerliefen mir tatsächlich die abgeklebten Augenbrauen, während ich erst den Truck bestiegen habe. Und dann kam aber eine ältere Kollegin, die das seit 50 Jahren macht, also seit 50 Jahren im Fummel auf der Bühne steht, und die sagte dann, komm Mädel, ich helfe dir. Und die hat mir dann ganz schnell was ins Gesicht gesprüht, nämlich Haarspray. Und dann war das fest und ja, zerlief nicht mehr.
Genial. Mhm. Das ist so ein Notkoffer
wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob es ganz so gut für die Haut ist am Ende des Tages. Also man muss natürlich, nachdem man sich dann abgeschminkt hat, immer gut eincremen, damit man irgendwie noch eine schön weiche Babyhaut sich erhält. Und ich weiß auch nicht, wie es vielleicht irgendwann wird, wenn ich steinalt bin.
Ob das dann irgendwelche Furchen hinterlässt oder so. Wir treffen uns dann nochmal in so 40 Jahren wieder. Gerne,
wiederholen wir den Podcast. Komm mal.
Obwohl, vielleicht lebe ich dann nicht mehr. Du bist ja deutlich jünger. Und dann so klamottentechnisch, steigst du dann in irgendwas, auf das du Lust hast? Oder hast du da irgendwelche Vorgaben oder sowas?
Nee, Vorgaben überhaupt nicht. Also das Management, wenn ich das so sagen darf, die lassen uns da echt komplett freie Hand, weil jede von uns, gerade in der Olivia Jones Family, eine eigenständige Künstlerpersönlichkeit ist, und wir sind, also das denken ja immer viele, dass wir alle irgendwelche Kopien von Olivia sind, aber so ist es überhaupt nicht. Also jeder ist da seine eigene Persönlichkeit und jeder hat auch seine gewissen Outfits, die er am Wochenende anzieht.
Hast du mehr Tussi-Fummel oder mehr Männerklamotten?
Mehr Tussi-Fummel tatsächlich. Ja? Ja, ich hasse es zu shoppen, also wenn ich als Christian unterwegs bin. Also da muss ich mich wirklich drauf einlassen und dann auch nicht irgendwie am Wochenende in der Innenstadt oder so oder in so einem riesen Shopping-Center, sondern eher so in kleineren Läden, wo nicht jeder reinrennt, und dann aber wirklich vielleicht einmal im halben Jahr. Also das kommt nicht so oft
vor. Also nur, wenn du etwas
brauchst. Nur, wenn ich wirklich etwas brauche, und ich gehe dann auch gezielt los, weil ich jetzt ein neues Paar Schuhe, eine neue Hose etc. brauche, aber auch für Fanny jede Woche irgendwas.
Also, echt? Das kannst du so.
Das fällt mir total leicht, ja.
Das ist sehr krass, weil ich finde, das ist so eine Typfrage eigentlich, ob man so jemand ist, der gerne shoppen geht. Ich gehe ja auch total ungern shoppen und kaufe wirklich, was ich brauche und sonst nicht. Mhm. Aber ich könnte mir auch nicht vorstellen, das so umzulegen, den Schalter.
Ich lege da auch keinen Schalter um. Also ich weiß immer, wenn ich irgendwas brauche, jetzt steht hier gerade der CSD wieder an, da weiß ich schon, okay, ich brauche wieder irgendein geiles Outfit, weil ich auf dem und dem Wagen mitfahre, dann vielleicht die und die Farbe. Und da habe ich dann auch Bock drauf. Aber klar, weil ich wieder was brauche.
Aber das brauchst du ja nicht. Naja, das
doch.
Ist, nein.
Doch, ich brauche das schon.
Ja, du hast das Gefühl, das zu brauchen, aber du hast bestimmt genug Fummel, die du anziehen könntest, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also ich könnte auch den vom letzten Jahr nochmal tragen, aber Leute ja schon gesehen, eben.
Ja, oh Gott, was passiert dann? Dann reden alle über dich, das wäre ja grauenhaft. Guck mal, die kann sich gar nichts leisten. Wäre
sofort das Gesprächsthema.
Ja, aber das ist doch eigentlich auch nicht verkehrt.
Ja, solange die Leute über einen reden, und egal ob gut oder schlecht.
Alles richtig gemacht. Ja, finde ich auch. Absolut. Gut. Ist Fanny eigentlich ein Teil von dir, oder empfindest du das als Kunstfigur?
Ein Stück weit natürlich eine Kunstfigur, weil ich natürlich 5 Kilo Putz im Gesicht habe und eine Perücke, die ich so nicht tragen würde privat, und ein Kleid, was ich so auch nicht anziehen würde. Also die Hülle ist eine Kunstfigur, aber alles, was rauskommt, also meine Stimme, wobei Freunde mir immer sagen, die ist da ein bisschen höher, wenn ich Fanny bin. Das mag sein, ich höre mich ja selber nicht so, wie andere mich hören. Aber ich würde schon sagen, es ist ein Teil meiner Persönlichkeit, den ich einfach mit dieser äußeren, anderen Hülle auslebe.
Aber so als Drag bist du ja sehr extrovertiert, stehst voll im Mittelpunkt und kostest das ja auch gerne aus machst zotige Sprüche und sonst was. Ist das ein Teil deiner Persönlichkeit oder ist das eine Show?
Nee, das ist tatsächlich ein Teil meiner Persönlichkeit. Um auf diese Nachtmarkt-Szenerie, also hier auf dem Spielbudenplatz mittwochs zurückzukommen, wenn wir da in einer größeren Runde sind und irgendjemand bietet eine Steilvorlage für einen Gag, dann nutze ich das natürlich. Also dann bin ich da genauso. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich privat total introvertiert und schüchtern bin. Das ist schon ein Teil meiner Persönlichkeit.
Also bist du immer extrovertiert? Christian auch.
Naja, also ich würde mich als Christian jetzt nicht aufbrezeln und schminken oder irgendwie Make-up ins Gesicht knallen. Aber ich bin schon, also gerade in der Runde mit mehreren Leuten, wo es irgendwas zu unterhalten gibt, ich stehe schon gerne im Mittelpunkt. Doch.
Ja. Also bist schon gerne der Entertainer, ja, dann auch in dem Fall.
Das auch, ja.
Ja, schön. Entertainerin, Entertainer. Und wie ist das so, wenn du so mit deinem Privatleben, es gibt ja einige Kolleginnen, die damit auch überhaupt kein Problem haben, das auch sehr weit rauszutragen und so, ja, und dann auch sehr Privates. Wie gehst du damit um? Ist es okay für dich oder trennst du das total?
Meinst du jetzt Öffentlichkeits-,
ja, so öffentlichkeitswirksam.
Naja,
ja, also, ja, auch was man vielleicht in so einer Kiez-Tour oder nach so einer Kiez-Tour jemandem erzählen würde, muss ja nicht immer gleich groß in der Zeitung stehen, aber, oder auf dem Instagram-Account, ja, oder so. Viele, ja, sind da ja auch sehr aktiv.
Ja, und ja. Nee, da bin ich schon eher zurückhaltend unterwegs. Also, ich habe zwar Facebook, Instagram, poste da aber nicht so besonders viel. Wenn jetzt irgendwie mal ein Highlight ansteht, ich war vor ein paar Wochen auf einem Pink-Konzert in Berlin, dann möchte ich das natürlich mit meinen Followern, meinen Fans teilen und habe da ein kurzes Reel gepostet oder sowas. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der morgens das Frühstück postet, mittags das Mittagessen und nachmittags nochmal den Spaziergang mit dem Hund oder, also nein, das nicht. Das würde mir auch zu weit gehen.
Naja, oder Fotos von deinem Mann oder sowas.
Wir sind schon also oft auch zusammen unterwegs und posten dann auch mal was auf Instagram, aber im Rahmen. Also nicht so, dass wir jeden Moment unseres Lebens mit allen da draußen teilen. Nein, nein.
Das machen andere ja auch mit ihren Freunden. Egal, ob sie es mit ihren Fans teilen oder mit ihren Freunden, die posten alles.
Ja, ja, aber da bin ich auch einfach nicht der Typ für. Das wäre mir auch zu zeitaufwendig. Also ich selektiere dann schon sehr genau, was ich jetzt posten kann, wo ich denke, ja, da haben die Leute irgendwie auch noch was von. Also wir waren zum Beispiel im Februar im Musical Moulin Rouge in Köln, mein Mann und ich zum Valentinstag. Und da habe ich dann auch einfach ein Bild vom Rhein, wo man uns nur von hinten sieht. Also ich zeige mich durchaus auch ungeschminkt auf meinem Insta-Kanal, aber da sieht man jetzt eben nur von hinten, wie wir am Rhein lang schlendern, und habe einfach eine Empfehlung für dieses Musical geschrieben, als unbezahlte Werbung, weil ich so geil fand. Und ja.
Sowas. Also das ist schon Grenze für dich, ganz klar. Privat ist privat. Ja, ja. Erzähl mal so ein bisschen, wie du überhaupt, du hast jetzt schon häufiger das Schmitz-Tivoli erwähnt, und wie du überhaupt zu Funny wurdest.
Wie ich zu Funny wurde, ja, das war eine ganz lustige Geschichte, denn ich habe an der Kasse im Schmidt-Theater angefangen zu arbeiten, direkt nach meiner Schauspielausbildung.
Schauspielausbildung hast du gemacht?
Genau.
Nach der Schule?
Ich habe nach der Schule, bin ich nach Hamburg gezogen, habe hier eine Schauspielausbildung gemacht und habe so im letzten Drittel an der Theaterkasse im Schmidt gearbeitet, weil ich dachte, vielleicht kommt man irgendwie über diese Kasse dort auf die Bühne. So,
das war dein Ziel, so, das war dein Wunsch.
Ja, also rückblickend betrachtet würde ich heute sagen, wie dumm. So, aber
Naja, das hätte ich jetzt so nicht gesagt.
Aber in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich gedacht, okay, vielleicht fängst du erstmal an der Kasse an, vielleicht steht ja irgendwann die Saaltür offen und dann ist der Vorhang auch auf und du kannst einfach auf die Bühne.
Einfach losmarschieren, genau. So, also, so läuft das auch.
So ja, läuft ja. Das natürlich, überall. Ja. Nein. Und dann hatten wir im Schmidt-Theater eine Produktion, die hieß Cave Queen, ein schwules Stück. Und wir wollten zur Premiere ja möglichst viele Drag Queens im Publikum sitzen haben. Und zu der Zeit habe ich schon halbtags mit im Programmbüro in der Presseabteilung dort gearbeitet, durfte also da auch ein bisschen mit organisieren. Und der damalige Programmchef sagte, du bist doch ganz gut vernetzt in der schwulen Community in der Stadt, guck doch mal, ob du ein paar Drag Queens rankriegst. So. Und letztendlich hatten wir dann so, nicht wundern, das war der Hund, der genießt hat.
Ja, Sarah ist erkältet.
Ja, mein Hund, unser Hund. Und ja, dann habe ich ganz viele Freunde angeschrieben und gedacht, Mensch, du könntest dich doch eigentlich selber schminken lassen, wenn es jetzt nicht auf die Zahl kommt, die ne, der Programmchef wollte, und von einem guten Freund einfach schminken lassen und dich dann geschminkt selber mit ins Publikum setzen. Und dann hat mich ein guter Freund geschminkt, der das schon ein bisschen länger macht, Nikki Dynamite, und die ja, hat mich geschminkt und dann sind wir da zur Premiere von Cave Queen gegangen und dann habe ich Gefallen dran gefunden und...
Das war dein erstes Mal.
Das war mein allererstes Mal, ja. Ich habe mich für wunderschön gehalten, aber ich sah furchtbar aus.
Ja?
Ja, tatsächlich.
Also jetzt rückblickend betrachtet.
Rückblickend betrachtet muss man sagen, grauenhaft. Da war nicht viel. Also es war so ein Hauch Lipgloss und so ein bisschen Kajal, aber mehr war da nicht. Also.
Ja, man muss ja klein anfangen. Muss ja, ja noch Luft nach
es
oben
soll ja
bleiben.
Noch, ja,
ne?
Natürlich, der Weg ist das Ziel.
Absolut. Aber du hast dich wohl gefühlt so.
Ich habe mich sehr wohl gefühlt und auch also das... bombastisches Feedback bekommen am Ende des Abends irgendwie, das sollst du öfter machen. Und habe ich gedacht, okay, dann mache ich das jetzt öfter. Und dann habe ich parallel, als ich an der Kasse im Schmidt aufgehört habe, immer noch im Programmbüro war, für den Spielbudenplatz gearbeitet. Also für die Betreibergesellschaft, die den ganzen Platz hier mit Veranstaltungen füllt. Und die hatten Santa Pauli, diesen Weihnachtsmarkt, Hamburgs geilsten Weihnachtsmarkt. Und dort gab es schon immer eine Porno-Karaoke-Show im Strip-Zelt. Und die Moderatoren sind leider in dem einen Jahr ausgefallen und der Geschäftsführer dort wusste, dass ich das so ein bisschen hobbymäßig eh mache und hat dann zu mir gesagt, Mensch, du hast dich doch schon mal geschminkt, das wäre doch was Cooles, als wenn wir so eine Moderatorin hätten, probier dich einfach mal ein bisschen. Und dann habe ich das gemacht und dann auch ja 3-4 Jahre insgesamt nacheinander.
Wie war das erste Mal auf der Bühne als Drag Queen zu stehen?
Das war cool, das war wirklich cool.
Warst du aufgeregt?
Ja, natürlich. Also aufgeregt ist man immer, wenn man auf eine Bühne geht, sonst hat man irgendwie den Job verfehlt, glaube ich. Aber also alleine in dieser Gestalt dann da oben zu stehen, das gibt dir oder hat mir zu der Zeit so ein Stück weit mehr Sicherheit gegeben. Also weil du einfach im Fummel und mit Make-up ein bisschen mehr dir rausnehmen kannst. Du kannst also ein bisschen derber sein, du kannst Sachen sagen, die ich so als Christian wahrscheinlich niemals sagen würde. Und das hat mega Spaß gemacht. Ja.
Bist du immer noch aufgeregt?
Ja, tatsächlich. Vor jeder Kieztour.
Vor jeder Kieztour? Das sind doch nur Touris.
Ja, natürlich sind das Touris, aber es ist genauso ein Publikum. Also stell dir vor, die Reeperbahn, St. Pauli, das ist meine Bühne. Und dann stehen da 30 Leute und das ist mein Publikum. Das ist also nichts anderes als eine Show, eine Vorstellung, die ich da fahre.
Ja, die sind auch noch nicht so angeschäkert dann, ne?
Richtig.
Die kriegen noch alles mit.
Richtig. Und gerade die frühe Kieztour, ich laufe ja zwei freitags und samstags abends. Und gerade die frühen Gäste, also die um 7:15 ankommen, die kommen gerade vom Essen, sind zwar gut satt, aber noch nicht sternhagelvoll. Also insofern.
Da muss man noch was bieten.
Da musst du richtig arbeiten.
Bei der zweiten Tour.
Bei der zweiten ist manchmal wurscht. Da hast du drei Junggesellenabschiede. Die sind eh schon einen halben Tag und einen ganzen Tag unterwegs. Da kann man einfach nur lustig sein. Aber den anderen, die wollen Infotainment und nicht nur Entertainment.
Ja. Was sind das so für Leute, die du da über den Kiez prügelst?
Ganz unterschiedlich. Also, ich würde sagen, von 6 bis 99 alles dabei. Also ich hatte tatsächlich schon Kinder, wo die Eltern vorher fragten, oh, dürfen wir die überhaupt mitnehmen? Ich sage, na ja, da muss ich mein Programm an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anpassen, weil sonst müsst ihr denen nachher im Hotel erklären, was die bunte Frau da gerade erzählt hat. Aber wirklich, also bunt gemischt. Ich kann es nicht pauschalisieren. Also was ich bei meinen Touren ganz speziell merke, viele Frauen, also in der Überzahl tatsächlich Frauen. Und wenn die Männer dabei haben, dann haben die Frauen das Ticket gebucht. Das ist immer ganz, ganz
Also die haben
krass.
Was sagen.
Die Frauen haben die Hosen an, ja. Also ja. Bei meinen Gästen auf jeden Fall.
Wie das so ist im wahren Leben. Und erinnerst du da irgendwie spezielle Situationen? Weil ich bin ja auch schon Kieztouren mitgelaufen bei euch zwei. Und muss sagen, also bei beiden Kieztouren gab es immer irgendwelche ja, doch etwas lustigen oder sehr skurrilen Situationen mit Leuten da vor Ort.
Es gibt ganz oft skurrile Situationen. Also eine ist gar nicht so lange her. Wir hatten vor 2-3 Wochen war das jetzt. Wir starten ja parallel, meine Kolleginnen und ich. Und meine Kollegin Vanity und ich haben auf den Tourstart gewartet, hatten noch so 5 Minuten Zeit. Und dann kam im Hinterhof bei Olivias Showclub, da wo wir ja starten, ein Typ von einem Junggesellenabschied auf uns zu und fragte nach einem Foto. Und meine Kollegin sagte zu ihm, naja, wenn du blank ziehst, dann kriegst du ein Foto mit uns. Und der wirklich, also von einer auf die andere Sekunde die Hose runtergelassen und wir haben alles gesehen. Wir hatten den vollen Ein- und Ausblick. Oh Gott. Ja, und seine Freunde haben es fotografisch festgehalten.
Will man das?
Nein.
Nein. Nee, irgendwie nicht, oder? Also,
ich hatte zu der Zeit auch noch nichts getrunken, deswegen war es so ein bisschen...
Ich wollte gerade sagen, dafür muss echt deutlich später am Abend sein, ja, oder? Ja.
Also wenn es bei der späten Tour passiert wäre, hätte es mich wahrscheinlich nicht mehr gestört, weil wir zwischen den Touren gerne mal ein Sektchen trinken, aber das war...
Also, speziell, sehr speziell.
Speziell, ja.
Das war noch mehr so ausgefallene Situation.
Also eine andere Nummer, die ich mal erlebt habe, wir haben ja oft auch so Exklusivtouren, wo eine Firma dich bucht, der Chef vielleicht schon mal eine Tour mitgelaufen ist. Und dann hatte ich eine Exklusivtour mit einer Firma, mit einer Getränkefirma, einer Spirituosenfirma. Die machen so kurze mit so einem Geweih. Und
das ist ja jetzt gar nicht.
Na, ich wollte den Namen jetzt nicht nennen. Egal. Gewesen,
so. Aber macht ja nichts.
Und die laden einmal im Jahr sämtliche Gastronomen europaweit auf so eine Kiez-Tour ein, die am meisten von diesem Getränk in ihren Bars verkaufen. Und ich hatte, diese sind immer auf Englisch, die Touren. Also du musst Englisch sprechen, um das machen zu können. Und dann hatte ich eine Tour mit einer, wie sagt man, estnisch oder estländisch aus Estland.
Eine Gruppe, eine Estin oder willst du eine Frau sagen?
Mehrere okay. Menschen aus Estland.
Ja, okay, so ist so
gut. Estländer. Und drinnen.
Innen.
Und außen. So. Die waren also zu Gast und ich dachte ja, okay, machen wir den Kiez-Tour normal auf Englisch, wie wir das immer tun. Und die hatten natürlich dieses Getränk dabei und haben an jedem Stopp mit mir einen kurzen trinken wollen. Ich war am Ende der Tour sternhagelvoll und merkte dann auch erst, also so sagte das dann der Veranstalter, dass die alle also nicht wirklich gut Englisch können. Also ich habe mich während der Tour noch gewundert, dass sie, weil normalerweise zünden meine Gags auch im Englischen. Ich habe die so übersetzt, dass zumindest, wir haben ja oft auch mal so Exklusivtouren mit Holländern oder also Niederländern oder Engländern oder Dänen und die buchen das dann immer auf Englisch. Und da funktionieren meine Gags, wie ich sie im Deutschen mache, ganz genauso. Aber da hat kein einziger Gag gezündet. Ich dachte, okay, den Schnaps brauche ich jetzt dann auch wieder bei der nächsten Station. Weil wenn jetzt so gar keiner lacht, am Ende erklärte der Veranstalter mir, ja, die sprechen alle nicht so gut Englisch. Also eigentlich gar nicht.
Super, gut. Und haben nur höflichkeitshalber die ganze Zeit dir zugeschaut.
Richtig, also die waren am Ende alle gut drauf. Ich meine, die waren so besoffen wie ich, die haben ja immer mitgetrunken.
Ja.
Also es war dann doch schon noch ein lustiger Abend, aber das war also eigentlich eine Nullnummer, so 2 Stunden mit Menschen rumlaufen und denen guck mal, etwas über den Stadtteil bezahlt, erzählen.
Du hast das Drinks umsonst gekriegt, auch wenn sie eventuell nicht so gut geschmeckt haben.
Ja. Auch doch, ich mag das ganz gerne.
Ja. Na dann. Also ich finde, der Hund muss gefüttert werden.
Ja, okay, der Hund wird jetzt gefüttert. Der kriegt jetzt Abendbrot, aber eigentlich erst um 8, also 4 Minuten.
Ach so, da bist du ganz
da
eisern,
bin ich,
ja?
Da bin ich eisern, das ist streng.
Ja, Xaver, nix hier. Fadi sagt, das erst in 4 Minuten.
Ganz streng gehandhabt.
Kannst du vergessen. Und habt ihr denn, also es sind ja meistens Touristen, die hier lang geführt werden, habt ihr auch mal andere Leute? Wahrscheinlich wenig, ne?
Wir haben auch Locals tatsächlich. Ich frage ja am Anfang immer und ich interessiere mich tatsächlich dafür. Also ich glaube, man muss Menschen generell mögen, um das machen zu können. Sonst wird es, glaube ich, nichts. Also wenn du jedes Wochenende nur eine Show fährst und eigentlich Menschen hasst und Steine lieber magst, dann bist du da falsch. Und ich frage wirklich die Leute immer, wo sie herkommen, was sie so machen und unterhalte mich auch unterwegs immer mal mit den Gästen. Und wir haben ganz oft in letzter Zeit wirklich viele aus dem norddeutschen Raum, also so Leute aus dem Hamburger Speckgürtel oder aus Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein, Niedersachsen, ganz oft.
Aber jetzt nicht Hamburger.
Doch, Hamburger auch. Also und da frage ich dann immer ganz gezielt, aus welchem Stadtteil kommt ihr? Und neulich war einer da, der sagte, ja, Finkenwerder. Ich sage, ach, Norditalien, wie schön. Weil alles südlich der Elbe, nein, ist auch schön. Es ist halt sehr ruhig.
Das ist halt anders.
Es ist halt anders, ja.
Anders ist es.
Ja. Nein, aber so kommt man dann ins Gespräch und dann sage ich auch immer, ja, ich muss aufpassen, okay, wir haben Locals dabei, ich muss aufpassen, was ich erzähle. Aber selbst die lernen teilweise noch was über diesen Stadtteil, was sie vorher nicht wussten.
Ja, was ist so deine liebste Station?
Meine liebste Station, aufgrund der Geschichte tatsächlich der Hamburger Berg, also gerade die ganze, der Goldene Handschuh, Honka-Geschichte, das finde ich schon selbst persönlich sehr, sehr spannend. Nicht immer, was das Umfeld da betrifft, denn da gibt's meistens irgendwie ein bisschen Beef mit den Besoffenen, die da dann langlaufen. Deswegen haben wir ja auch immer Security dabei, die so ein bisschen auf uns, auf die Gruppenteilnehmer aufpassen. dass da eben nichts passiert. Und wenn es irgendwo knallt, dann am Hamburger Berg mit Sicherheit.
Ist schon mal was passiert?
Ja, es flog schon mal eine Flasche und hat mich Gott sei Dank nicht getroffen. Und es wurde einem Gast mal das Handy geklaut, tatsächlich aus der Gesäßtasche.
Ja. Mhm. Aber jetzt nicht irgendwie körperlich angegangen?
Nein, das nicht. Also es war auch vor ein paar Wochen erst kurz davor, wo ich dachte, oh Gott, was passiert jetzt? Da war ich gerade bei der Honka-Geschichte und es stellt sich ein Mann mit so einem ganz bodenlangen Wintermantel vor mich. Und ich meine, es war warm draußen. Ich dachte, was ist das für eine Gestalt? Und dann noch so ein Hut auf. Und der sah im Gesicht aus wie Fritz Honka, wie Fiete Honka. Und ich dachte, oh Gott, was passiert jetzt? Er gab mir seine Hand, kam ganz nah an mich ran, ohne dass die Gäste das rundherum hören konnten, und sagte zu mir, soll ich dich gleich lang machen oder später? Und ich wusste erst nicht, was der mit lang machen meint. Also ich war so schockiert in dem Moment. Ich dachte, oh Gott, was will er? Haut er mir jetzt auf die Fresse, oder? Und das, was er dann gefragt hat, das wiederhole ich jetzt nicht, sonst müsstet ihr das rauspiepen.
Ach du, mach ruhig. Ja, das kann ja dann Marius entscheiden.
Er fragte dann, blasen oder ficken? Und dann habe ich gesagt, und ich sagte dann zu ihm, du gehst mal hier an die Seite, mein reizender Sicherheitsmitarbeiter wird dir mal den Weg nach draußen zeigen.
Oh Gott. Mhm. Ja, herrlich. Kriegst du so Angebote häufiger?
Ganz oft, ja.
Ja?
Ja, ja. Also gerade wenn man im Fummel unterwegs ist. Lustigerweise, ich fahre manchmal mit dem, also wenn mir der Kiez einfach zu voll ist oder die Reeperbahn, also die Hauptmeile quasi, wenn mir das am Wochenende zu voll ist, fahre ich manchmal mit dem Taxi nach Hause, auch wenn es nicht lange
fünf
dauert.
Meter?
5 Minuten.
So. 5 Minuten sind das nicht mit dem Taxi.
Doch.
Das sind 5 Minuten, naja, nein, okay.
Du musst eine Runde rumfahren.
Ja, okay.
Und insofern fahre ich manchmal mit dem Taxi und ganz oft sind es, muss man leider sagen, Taxifahrer, die dann noch versuchen, dich so ein bisschen anzumachen. Ja.
Taxifahrer, die baggern dich an.
Ja, deswegen, ich nehme immer hinten rechts Platz, also im Taxi. Gott sei Dank, seit Corona haben wir ja diese Trennwände noch dazwischen, also da kommt auch keine Hand durch. Ja, das ist ganz oft.
Die wollen dann mit hoch. Oder was sagen
die? Ja, die machen einem schon im Auto das Angebot. Und also, was ich mal hatte, der sagte zu mir, als ich einstieg ins Auto, ja, er hat gerade erst seine Schicht angefangen. Als wir die 5 Minuten gefahren sind, vor meiner Haustür standen, sagte er, ja, er hat ja auch gleich Feierabend. Ich sag, wie lange ist denn so eine Taxifahrschicht?
Ja, 5 Minuten.
Ja, Alter, wunderbar. Minijob oder was? Ja,
super Minijob,
ja. Und er hätte ja dann auch noch Zeit und ich könnte ihm ja auch direkt im Taxi einmundigen.
Wow, das ist ja schon, also irgendwie total abwertend, oder?
Ja, natürlich. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es Frauen, also biologisch echten Frauen, wahrscheinlich ähnlich geht, wenn die in ein Taxi einsteigen und alleine mit einem Taxi unterwegs sind.
Vielleicht liegt es an mir, aber mir ist es noch nie passiert. Also es mag an mir liegen. Das ist durchaus möglich, aber das... Nein. Nein, ich glaube nicht, dass das Frauen in der Form passiert.
Nein,
glaube ich nicht. Denken die dann, dass du gerade vom Job kommst und so oder so käuflich bist und deswegen?
Ja, wahrscheinlich. Also es ist ja dann auch oft so, gerade am Ende der großen Freiheit haben wir ja die Schmuckstraße, unseren stadtbekannten Transenstrich. Und natürlich, wenn du dann so im vollen Ornat da langläufst und in ein Taxi steigst, dann denken die vielleicht, okay, die kommt gerade aus der Schmuckstraße, ist fertig mit ihrer Arbeit und jetzt kann sie mir nochmal was anbieten.
Wow, ist ja toll. Aber ist das auch ein Grund, warum du jetzt sagen würdest, okay, nee, als Fanny jetzt so auf die Straße gehen, mach ich nicht?
Naja, das mache ich schon. Also ich laufe ja jedes Wochenende.
Ja, aber beruflich bist du ja schon dann unterwegs. So privat jetzt
ja,
als Fanny, ja, dann nicht.
Naja, nach der Arbeit ab und zu, wenn der Kiez also nicht brechend voll ist und ich dann irgendwie noch Lust habe auf ein Feierabendgetränk oder mein Mann zur gleichen Zeit Feierabend hat, dann treffen wir uns schon nochmal irgendwo in einer Bar, dann nicht auf der Hauptmeile, sondern eher in den Seiten- und Nebenstraßen und machen uns da einen gemütlichen Feierabend. Da bin ich auch als Fanny unterwegs und die Nachbarschaft kennt mich auch so und so, ja.
Fühlst du dich unsicher, wenn du als Fanny unterwegs bist, weil du dann halt ein Taxi nimmst oder so?
Gar nicht, nee. Manchmal ist es mir auch einfach nur zu voll, denn ich hatte einmal die Situation, dass wir kein Taxi gekriegt haben, weil es einfach brechend voll war und noch eine Demo irgendwo im Gange war, dass ich mit Olivia nach Hause gelaufen bin, meine liebe Nachbarin. Und Das war schon anstrengend. Also mir selber passiert es nicht so häufig, dass ich nach einem Foto gefragt werde. Klar, wenn ich jetzt eine Kiez-Tour laufe, will jeder ein Foto am Ende. Aber Olivia, die ja doch einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad bundesweit hat, also mit der kannst du keine 2 Meter laufen, ohne dass irgendjemand ein Foto möchte. Und das wäre mir zu anstrengend. Also tatsächlich dann so durch so eine Menschenmasse und alle 2 Sekunden nach einem Foto gefragt werden, wenn du eigentlich mental schon auf Feierabendgetränk eingestellt bist.
Eigentlich bist du schon Christian und willst einfach richtig. Nur mit deinem Mann ein Bier trinken.
Richtig.
Und
ja.
Weiß gar nicht, dass du noch in Fanny steckst, ja. Sozusagen. Ja. Und Olivia ist hier deine Nachbarin.
Genau, die wohnt 2 Häuser weiter.
Hat sie dir hier die Wohnung besorgt?
Nein.
Oder?
Nein.
Zufall?
Nein, das war tatsächlich, also ich sag ja meistens Olli, also ich sag nicht Olivia, es sei denn, es stehen 20, 30 Gäste um uns rum und irgendwie ganz nah dran, dann nenne ich sie auch Olivia, aber sonst ist es für mich egal, ob ungeschminkt oder im Fummel, ist es Olli. Und ich kenne ihn schon, also bevor ich für ihn gearbeitet habe oder für sie. Und die Wohnung haben wir tatsächlich über ein befreundetes Pärchen bekommen, die ein Kind bekommen haben aus der Nachbarschaft und die Wohnung dann zu klein wurde und genau.
Und wie bist du dann bei Olli gelandet? Hat er dich abgeworben aus dem Santa Pauli-Zelt raus?
Naja, oder? Nee, was heißt abgeworben? Also er hat mich einfach angesprochen. Das Lustige ist, ich glaube, das weiß Olli heute gar nicht mehr, dass ich ja tatsächlich in meinen Anfangs-Schmidt-Zeiten, also als ich an der Theaterkasse gearbeitet habe, und auf die Bühne wollte, um Geld zu verdienen, privat, also als Christian, in der Bar gearbeitet habe, in der Olivia Jones Bar, hinterm Tresen. Aha, so, das aber nicht sehr lange, weil es mir dann einfach tatsächlich zu viel wurde, also gerade diese ganze Rechnerei am Wochenende, dann darfst du da Alkohol trinken, also es gibt immer irgendwie 3 Freigetränke pro Mitarbeiter, über die Nacht verteilt natürlich, damit man einfach mit den Gästen auch mal anstoßen kann, wenn die einem zuprosten oder einladen. Und gerade wenn ich dann so 2 Sekt weg hatte, ich habe es nicht mehr fertig gebracht, das Wechselgeld richtig rauszugeben. Und ich habe dann zu mir selber gesagt, also entweder du machst jetzt Folgendes, entweder kriegst du ein Alkoholproblem und arbeitest dir weiter oder du sagst dem Barchef das klipp und klar so und dann trennen wir uns im Guten und so ist es gekommen. Und dann passierte ja erst diese ganze andere Geschichte, also mit Santa Pauli, Porno, Karaoke. Dann hat die Hamburger Morgenpost mal eine schöne Doppelseite mit mir gebracht, tatsächlich.
Ja klar, wer sonst?
und daraufhin sprach mich Olli dann auf der Straße an und fragte, ob sich sein Management schon bei mir gemeldet hätte. Und ich sage, nö, noch nicht, aber mein Telefon ist an, sollen gerne anrufen. Und ein paar Tage später rief sein Barchef dann an und fragte mich, und es war ihm auch ein bisschen unangenehm, weil wir uns ja damals, also das war noch länger her dann, weil wir uns ja damals schon voneinander getrennt hatten, weil wir beide gemerkt haben, nee, also mir tut der Job nicht gut und ins Team oder dem Team grundsätzlich so auch nicht. Lud er mich dann ein auf einen Kaffee und fragte irgendwie, kannst du dir vorstellen, einmal im Monat bei uns in der Bar aufzutreten, im Fummel? Und ich sage, ja, okay, dann probieren wir doch jetzt mal die andere Seite aus. Und aus einem Mal im Monat, das war der 1. Mai 2016, wurden dann ja in der nachfolgenden oder kurzfristig nachfolgenden Zeit relativ schnell 5 bis 6 Mal die Woche. Und ein halbes Jahr später wurde ich gefragt, ob ich Kieztouren laufen möchte.
Ja, wow.
Und da habe ich ja gesagt.
Und da bist du kleben geblieben.
Und da bin ich kleben geblieben und das jetzt ja im 7. Jahr.
Ja, würde gerne einmal irgendwie nochmal zurückkommen, so in frühere Jahre. Mhm. Du bist ja aus so einem kleinen Städtchen.
Aus einem Kaff, nenn's ruhig beim Namen.
Na, ist schon ein Städtchen, oder?
Na ja, also es hat Stadtrecht. Also ich komme aus Naumburg an der Saale.
Ja, das ist bestimmt schön da.
Das ist eine wirklich
Sachsen-Anhalt.
Sachsen-Anhalt, südliches Sachsen-Anhalt, fast Thüringen, muss man sagen. Das ist eine winzig kleine Stadt zwischen Jena und Leipzig, wobei Jena näher dran ist als Leipzig, deswegen also eher die thüringische Seite. Und so sprechen die da auch, die Leute.
Das ist ja furchtbar. Mhm. Kannst du das auch noch?
Ich kann das, wenn ich sehr, sehr betrunken bin.
Also jetzt nicht.
Jetzt nicht, nein. Hallo, da ist ein Astra hier getrunken.
Nee, noch nicht mal.
Noch nicht
du
mal.
Du nuckelst noch dran.
Ja, ein halbes. Nein, also wenn ich sehr betrunken bin und dann tatsächlich auch in heimischen Gefilden unterwegs bin und dann das entsprechend um mich rum höre, ich verfall ganz schnell in so einen Duktus, dass ich das so schnell wieder drin habe. Und dann kann ich mich auch die ganze Nacht so unterhalten, aber am nächsten Tag stehe ich auch und denk, war was?
Am nächsten Tag stehst du auf und schämst dich.
Nö, das nicht, dann weiß ich nicht mehr viel, was ich so gesprochen habe im Dialekt.
Wie war das, da in so einem Kaff aufzuwachsen?
Ach, das war ganz behütet, muss ich sagen. Das hat mir ganz gut getan. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich vielleicht in einer Großstadt wie Hamburg oder Berlin aufgewachsen wäre, dann wäre die Entwicklung vielleicht andersrum gegangen. Also dann hätte ich mich vielleicht eher nach dem ruhigeren Landleben oder so gesehnt. Weiß keiner, aber ist manchmal so mein Gefühl. Denn damals dachte ich, ach Mensch, eigentlich ganz schön hier, aber jetzt brauchst du auch mal ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Action und ein bisschen mehr bunte Lichter, ein bisschen mehr Trubel. Und ja, so ist es ja dann auch Gott sei Dank gekommen.
Es war jetzt keine Flucht aus dem Kaff und rein ins Leben.
Nein, nein, so. Ich wollte einfach eine Schauspielausbildung machen und in unserer Kleinstadt gab es keine Schauspielschule. Deswegen habe ich mich in München und in Hamburg beworben und in Hamburg hat es geklappt.
Warst du vorher schon mal auf der Bühne, so schulmäßig?
Ja, ja, jahrelang. Also immer in der Theater AG oder darstellendes Spiel heißt das, glaube ich, heutzutage.
Keine Ahnung.
Ja. War ich immer ganz, ganz aktiv, ja. Und auch schon in Frauenkleidern tatsächlich.
Ja? Mhm. Ja. Also warst du gar nicht das erste Mal im Fummel im Theater?
Ja, also da aber eher wirklich Schultheater, laienhaft.
Schultheater
in Prinzessin-Kostüm? Schultheater-Prinzessin, ja.
Aha. Was war denn deine erste Rolle?
Oh Gott, meine erste Rolle. Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht mehr.
Weißt du nicht mehr?
Nee, weiß ich wirklich nicht mehr.
Okay, war nicht prägend.
Nee.
Also jetzt nicht so prägend. Nee.
Ach doch, oh Gott, meine erste Rolle, ja. Meine erste Rolle war ein Steward an der Rezeption eines Kreuzfahrtschiffes. Tatsächlich, im Schultheater. Das Stück hatte der Geschichtsdeutschlehrer selber geschrieben.
Und der fand Kreuzfahrtschiffe toll.
Und dann,
ja, mal was anderes.
War ich ein Steward an der Rezeption. Doch, das war lustig. So im Nachhinein betrachtet.
Ja, sehr schön. Hattest du da auch schon dein Coming-out?
Nein. Nein, zu der Zeit hatte ich lustigerweise noch eine Freundin. Ich hatte also während der Schulzeit bis zum Abi über fast dreieinhalb Jahre eine Freundin. Und war auch glücklich mit der und habe überhaupt nicht dran gedacht, dass es vielleicht irgendwas anderes, über den Tellerrand geguckt, vielleicht noch was gibt. Das hat sich dann entwickelt während der Schauspielausbildung hier in Hamburg.
Mhm. Okay, also vorher warst du hetero.
Tatsächlich, ja.
Und dann kam
das mal ausprobiert, und dieses dann heterosexuell sein.
Und dann kam die Schauspielschule.
Dann kam die Schauspielschule und dort habe ich meinen allerersten Freund kennengelernt. Er ging in die Gesangsklasse, ich in die Schauspielklasse. Und das war eine schöne Zeit.
Okay. Ja, tatsächlich. In die Gesangsklasse und jetzt ist er ein Superstar?
Nee, er hat es probiert. Also hat auch mal in so einer Fernsehshow mitgemacht, aber das müssen wir nicht thematisieren.
Okay. Ich kenne sowieso Menschen, die in Fernsehshows mitmachen und so, kenne ich gar nicht.
Gut.
Also, vielleicht der ein oder andere Hörer.
Letztendlich meine allererste homosexuelle Erfahrung war tatsächlich mit ihm, also mit dem Sänger. Und dann hatte ich aber, also das ging nur so ein halbes Jahr, um das mal auszuprobieren. Und dann aber hatte ich in der Schauspielklasse einen, wo das was sehr, sehr Intensiveres war oder viel Intensiveres war. Und mit dem war ich dann auch 3 Jahre zusammen. Das war eigentlich mein erster richtiger Freund, wenn man so möchte.
Und hast du das gleich irgendwie deinem Umfeld, deinen Eltern, Familie erzählt?
Nein,
oder? Nein,
nicht sofort, natürlich nicht. Nein, weil die waren ja gewohnt, dass ich eine Freundin hatte, wir uns dann trennten und
Die haben auf die nächste Freundin
gewartet. Und es gab ja auch immer wieder, also wir hatten dann so Sommerfeste in der Schauspielschule und immer irgendwelche Veranstaltungen, wo ich auch immer Fotos mit Mädels im Arm gepostet habe. Mama dann immer gleich direkt eine Nachricht geschrieben hat, Mensch, und na, ist das jetzt die Neue? Und der neue Freund stand längst daneben. Aber gut, den hat sie dann gar nicht so beachtet. Nee, ich habe dann tatsächlich ein halbes, dreiviertel Jahr später erst, also nach dem ersten richtigen Freund, mich zu Hause geoutet. Ja.
Wie war das?
Speziell. Also im ersten Moment ein bisschen verhalten von meinen Eltern. Also ich habe es auch nicht. Also ich habe es nicht am Telefon oder so gemacht. Ich habe es. Ich habe eine Mail geschrieben.
Du hast deinen Eltern eine E-Mail geschrieben?
Eine E-Mail geschrieben, ja. Meiner Oma einen Brief. weil die keine E-Mail-Adresse hatte. Und ja, das alles schriftlich irgendwie versucht zu erklären, weil ich konnte das nicht, mich da hinsetzen und sagen, so Leute, ich bin schwul. Das ging nicht, hätte ich mir nicht vorstellen können zu der Zeit. Hätte ich aber, wie ich heute weiß, machen können, weil die es tatsächlich total cool aufgefasst haben. Also die Einzige, die 3 Monate nicht mit mir gesprochen hat, war meine Oma, weil die das erstmal verdauen, verarbeiten musste, ist einfach eine ganz andere Generation, muss man ehrlicherweise sagen. Aber selbst die hat es dann ja akzeptiert und die waren alle fein damit. Also mein Papa hat geheult im ersten Moment.
Geheult?
Ja.
Weil ihn das so getroffen hat?
Ja, weil
er schon seine Enkel davon schwimmen
richtig,
sehen hat?
Oder richtig, wie? Genau das war der Grund. Er hat mir dann hinterher mal erzählt, dass er ja immer Enkelkinder haben wollte und oder haben will. Und das hat jetzt aber meine Schwester erledigt. Ich habe noch eine kleinere Schwester und die hat mittlerweile einen Jungen und ein Mädchen und hat er seine Enkelkinder.
Möglichkeiten hättet ihr ja trotzdem.
Absolut, aber ich persönlich, nee, ich möchte keine Kinder. Also heutzutage noch nicht, frag mich mal in 5 bis 10 Jahren nochmal, aber heutzutage, nee, wird das gar nicht zu meinem Lebensstil passen.
Ihr habt ja Xaver.
Eben, und außerdem haben wir Xaver und den liebt der Opa, also mein Papa, ganz genauso.
Der fiebt nur ein bisschen.
Ja.
Ja, aber jetzt auch so Umfeld und so, die haben alle überhaupt, da kam keine blöden Reaktionen.
Gar nicht,
oder so.
Gar nicht. Die waren alle fein damit. Eine meiner besten Freundinnen aus der Schulzeit, die mittlerweile in Leipzig oder seit dem Abi in Leipzig lebt, die hat mich dann angerufen und zu mir am Telefon nur folgenden Satz gesagt: Schön, dass du es auch endlich weißt. Und das Lustige ist, dass die immer noch sehr, sehr gut befreundet mit meiner damaligen Freundin ist. Also
hättest vielleicht mal deine damalige Freundin fragen sollen.
Nein, da hat ja alles funktioniert, aber das hätte mir ja unsere gemeinsame Freundin ja mal früher sagen können.
Also du hast dann, ja nicht gefragt.
Nee, aber vielleicht wäre ich dann früher drauf gekommen, wenn die das schon immer im Gedächtnis hatte, keine Ahnung.
Hast du denn hier dann mal Situationen von Anfeindungen oder so erlebt?
Als schwuler Mann, meinst du?
Als schwuler Mann oder als Fanny auch?
Als Fanny tatsächlich, also nicht so, dass ich irgendwie gewaltmäßig angegangen worden wäre oder so. Als Christian ist mir das mal passiert tatsächlich, auf einem CSD, also da, wo man ja eigentlich denken sollte, okay, alle sind cool und alle gehen cool miteinander um und alle demonstrieren für die gleiche Sache. Aber da wurde ich tatsächlich mal angegangen und einfach verbal, also von wegen Schwuchtel hinterhergeschrien und sowas. Ja.
Auf dem CSC? Mhm,
in Hamburg.
Na, vielleicht meinten die dich nicht, da sind ja nun noch mehrere.
Das mag sein.
Schon,
aber da hätten sie Schwuchteln gesagt.
Ja, das ist schon speziell auf jeden Fall. Mhm. Als Fanny machst du ja aber auch nicht nur jetzt die Kids-Touren und bist dann in der Bar da als Entertainerin, sondern du bist ja auch noch anderweitig unterwegs.
Ich war anderweitig unterwegs, muss ich sagen. Also ich war gerade während der ganzen Corona-Zeit viel auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Und habe aber für mich selber gemerkt, dass es tatsächlich mich nicht so erfüllt, wie meinetwegen hier Kiez-Touren zu laufen, hier die Leute zu entertainen und St. Pauli als meine Bühne zu nutzen. Denn es gibt Kolleginnen, die haben da wahnsinnig viel Spaß dran, also jeden Monat irgendwo anders auf der Welt oder auf den Weltmeeren unterwegs zu sein. Meins ist es nicht. Also es stresst mich tatsächlich viel mehr, wenn ich mir Gedanken machen muss, oh Gott, jetzt schon wieder den Koffer packen, weil du nächste Woche wieder da und da aufsteigen musst aufs Schiff. Dann musst du da hinfliegen, dann darfst du gewisse Sachen ins Handgepäck nehmen und das ganze Make-up und so. Man darf ja immer nur diese Reisegrößen, also nicht mehr als 100 Milliliter Flüssigkeit mitnehmen. Sowas stresst mich. Und dann, wie kriegst du die Perücke heil transportiert zum Schiff? Ist nicht meins. Also ich bin kein fahrendes Volk.
Nein. Und dann ist man auf so einem Kreuzfahrtschiff, ist gebucht als Drag Queen und tritt da jeden Abend.
Nein. Also das ist eigentlich total entspannt. Ich hatte zum Beispiel einen Vertrag während der Corona-Zeit, der ging 3 Wochen und ich bin 3-mal aufgetreten, also einmal pro Woche.
Einmal pro Woche? Mhm. Und wirst du für eine ganze Woche bezahlt?
Nein.
Oder nur für den einen Auftritt?
Du wirst pro Auftritt bezahlt und das ist dann deine Gage, hast natürlich während der ganzen Zeit Kost und Logis frei, aber...
Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, oder?
War total geil, also gerade während der Corona-Zeit, wo quasi hier auch nichts ging und ich dann wenigstens ja in der Sonne auf den Kanarischen Inseln auf dem Schiff sitzen durfte, habe ich mich manchmal auch ein bisschen schlecht gefühlt. Also gerade den Kolleginnen hier gegenüber, die einfach nicht in der Lage dazu waren, weil es die Regierung gesagt hat, Kieztouren zu laufen, weil einfach alles verboten war zu der Zeit, habe ich also wirklich mit gemischten Gefühlen gemacht. Aber letztendlich war es eine Erfahrung und eine schöne Zeit, aber würde jetzt so auch mit dem Hauptjob, also mit dem neuen Hauptjob nicht mehr vereinbar sein.
Ja, nur im Urlaub. Im Urlaub könntest du dann Urlaub nehmen,
mal wieder machen tatsächlich. Habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber dann will ich auch Urlaub haben. Und deswegen, also wie ich gerade sagte, ich bin wirklich nicht so gemacht für dieses fahrende Volk. Also dann auch, was ich manchmal bei Kolleginnen mitkriege, die jeden Tag in einer anderen Stadt, in einem anderen Hotel schlafen, das bin ich nicht. Also dafür vermisse ich meinen Kiez zu sehr, mein Zuhause.
Und Kiez ist zu Hause für dich?
Ist für mich komplett zu Hause, ja.
Also hier holte ich nichts mehr weg.
Nein, tatsächlich. Also wir haben immer die lustige Redewendung mit meiner meiner allerbesten Freundin in der Nachbarschaft, die inoffizielle Bürgermeisterin dieses Stadtteils, die Kiez-Ute, die, ja, mit der sage ich immer, also die müssen uns irgendwie ja mit dem Leichenwagen hier rausfahren oder mit dem Sarg hier raustragen. Also uns kriegt hier keiner mehr weg.
Warum?
Weil ich einfach den Zusammenhalt, also dieses Stadtteils, diesen ganz besonderen Charme und natürlich abends, wenn es dunkel ist, die bunten, blinkenden Lichter, weil ich das einfach ganz, ganz großartig finde. Die Nähe zum Hafen, die Nähe zur Elbe. Ich laufe 2 Minuten, guck mir die Containerschiffe an. Das erfüllt mich wirklich mit ganz, ganz großem Glück.
Schön. Das ist doch ein sehr schöner Abschluss. Oh. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Sehr gerne.
Alles Liebe.
Dankeschön. Bussi.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.